gibt manchmal so in unserem Leben so ganz bestimmte Momente, da wird alles anders, hätte ich beinahe gesagt. Also zum Beispiel, wenn du 18 wirst, wenn du einen Führerschein hast, darfst du auf einmal unbegleitet Auto fahren. Ein Moment, der für mein Leben wenigstens ziemlich einschneidend war. Das war, hat viele Sachen verändert. Aber auch ein Moment, ja, ich sag mal, ich habe auf einmal größere Verantwortung bekommen. Manchmal ist Autofahren eine Sache für Leben und Tod. Oder Menschen können wirklich tatsächlich ernsthaft verletzt werden. Man muss Unterrichtsstunden nehmen, man muss das lernen, man muss Theorie büffeln und dann kommt der Tag der Prüfung. Ich weiß nicht, ob du dich noch, wenn du Auto fährst und eine Prüfung gemacht hast, ich kann mich bis heute sehr gut an diesen Moment erinnern, den Tag der Prüfung. Und erst dann bekomme ich die Bescheinigung, jetzt darf ich. Von der Zeit sprach ich mit jemandem, der gerade dabei war, für seinen Waffenschein zu lernen. Er erzählte, wie er sich darauf freut, endlich jagen gehen zu können. Ich gebe zu, das ist mir eher eine fremde Welt. Das ist etwas, was mir aber in diesem Zusammenhang sehr klar ist, dass man das gut lernen muss, dass es starke Regeln gibt und eine Schulung braucht, wenn man eine Pistole oder wenn man ein Gewehr besitzen darf. Warum erzähle ich euch das? Das, worüber wir uns heute Morgen unterhalten, ist viel weitreichender als so eine Lizenz zum Autofahren oder eine Lizenz, eine Waffe zu tragen. Es kann viel zerstörerischer sein, es kann viel weitreichendere Konsequenzen haben als all dieses. Ich habe manchmal gedacht, wie wäre es, wenn jeder, der einen Mund hat, der ihn benutzen kann, alle Jahre eine Prüfung ablegen muss, darüber, dass er beweisen kann, nachweisen kann, dass er mit seinem Mund umgehen kann. So ein Prüfungsamt für Umgang mit Worten. Aber den gibt es nicht. Und ich sage dir, deshalb gibt es die Sprüche. Ein Buch, über das ich viel zu wenig predige, glaube ich. Ein Buch voller Weisheit. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich über das Buch der Sprüche gepredigt habe, aber es ist ein Buch, das gerade zu dieser Frage von Umgang mit Worten, wie ich heilsam, weise, klug mit Worten umgehen kann, so viel zu sagen hat. Und ich predige selten ohne Gliederung. Ich glaube, dass eine Gliederung oft Leuten so hilft, irgendwie so Markierungen zu haben, eine Struktur zu erkennen und damit dann besser umzugehen. Es tut mir leid, heute ist es nicht so. Ich predige ganz gliederungslos. Es ist nämlich dieser eine Gedanke, es ist nur dieser eine Gedanke, den ich verfolgen will, nämlich die Macht der Worte. Wie komme ich dazu? Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Sprüche 18, Vers 21. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Und ich lese das nochmal. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Einer meiner schlimmsten Momente in Sachen Umgang mit Worten ist vielleicht 15 Jahre her, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ich saß damals in einer Runde mit jungen Leuten zusammen und die Leute um mich herum, wir kamen irgendwie im Gespräch darauf und uns hat die Frage beschäftigt, welchen Beruf wollt ihr später wählen? Und sie, um die es mir geht, erzählte mir, dass sie später im Theater schneidern wollte. Sie wollte Kostüme fertig machen, Ausstattung, Dekoration, all das. Das war ihr Traum von dem, da wollte sie gerne ihr Geld mit verdienen. Und ich weiß nicht, was mich in dem Moment geritten hat, aber dieser Gedanke schien mir so absurd, dass ich darüber gelacht habe und sehr deutlich gemacht habe, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann und dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dann den Rest seines Lebens Geld zu verdienen, dass ich das für so gering halte. Ich bin dankbar dafür, dass unsere Beziehung nach wie vor gut ist. Das ist mir damals gar nicht so deutlich aufgefallen, aber später irgendwann hat sie mir das mal erzählt, wie sehr sie meine Worte entmutigt haben. Ich habe sie um Vergebung gebeten und sie hat mir gerne vergeben. Und zum Glück hat sie sich nicht von ihren Plänen abbringen lassen und ist trotzdem sowas Ähnliches geworden, nämlich Hutmacherin. Die Worte haben Kraft. Die Worte haben Kraft zum Guten und die Worte haben Kraft zum Schlechten. Unvorsichtige Worte können so viel Schaden anrichten. Ich kann jemandes Träume zerstören. Ich kann Motivation leben. Ich kann jemanden ärgerlich machen. Wir können selbst Leute, die wir lieben, wir können ihnen Angst machen. Und auf der anderen Seite, wenn du das Besondere und das Kostbare an Worte ist, wenn du es zur richtigen Zeit sagst, jemand, der sich alleine fühlt, jemand, der merkt, dadurch durch deine Worte, dass er nicht alleine ist, sondern geliebt wird. Jemand, der ratlos ist, bekommt auf einmal durch gute Worte eine Idee, eine gute Richtung. Jemand, der aufgeben will und der dann durch gute Worte auf einmal Hoffnung hat. Die richtigen Worte können jemanden vor großen Fehlern bewahren. Worte haben Macht. Zum Leben oder zum Tod. Und ich möchte mit dir heute Morgen ansehen, was diese Sprüche, was dieses kluge Buch im Alten Testament, was das zu unserer Zunge, zu unseren Worten sagt. Und ich wünsche dir, dass du Gott bittest, vielleicht ist das ein abwegiger Gedanke, aber vielleicht, dass du Gott bittest, lass durch Marco einen Gedanken für meine nächste Woche, für meinen ganz praktischen Alltag, etwas, was ich umsetzen kann. Gott, rede zu mir, dass ich eine Idee bekomme von dem, was du für meine nächste Woche willst. Der erste Vers aus den Sprüchen, Sprüche 29, Vers 20. Hast du mal einen Mann beobachtet, der voreilig etwas Unbedachtes sagt? Es besteht eher noch Hoffnung für einen Dummkopf als für ihn. Ich mag das so sehr, ich gebe das zu. Ich mag das so sehr, dass die Sprüche so drastisch sind, weil auch so ein bisschen pieksig, so ein bisschen offensiv sind, das mag ich sehr. Wenn ich in Eile bin, dann ist die Gefahr groß, dass ich nicht über meine Worte nachdenke, wenigstens nicht genug über meine Worte nachdenke. Und darum sind weise Leute nicht in Eile, wenn es darum geht, was zu sagen. Sie wissen, dass ihre Worte missverstanden werden können. Selbst wenn ich es richtig meine, ist die Frage, ob das, was ich meine, auch wirklich ankommt. Ich muss mir das gut überlegen. Gerade wenn ich rede nicht von Worten so, sagen wir Smalltalk oder so, sondern über Worte, die, wenn man wirklich Herz zu Herz redet, wenn ich weiß, okay, das hat jetzt Gewicht, das ist jetzt nicht egal. Und in solchen Momenten muss ich das gut vorsichtig abwägen. Es ist gut möglich, dass du nicht verstehst, was ich versuche dir zu sagen. Oder ich es nicht so sage, dass du es verstehen kannst. Und deshalb brauchen Worte Zeit. Worte sind eine enorme Herausforderung. Was einmal gesagt ist, das holst du nicht mehr einfach so zurück. Ich habe eine Lieblingsillustration. Es geht nicht mit dem Kissen, sondern mit der Zahnpasta. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Ich habe mir gerade noch mal Zahnpasta ausgeliehen. Aber wenn du, sagen wir hier, es kommt raus, und jetzt versuch mal, das wieder zurückzubringen. So sind Worte, verstehst du? Was einmal rausgekommen ist, das kann ich nicht einfach so wieder zurückdrücken. Das geht einfach nicht. In den Sprüchen lesen wir, wenn jemand nicht nachdenkt, wenn jemand in Eile redet, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Weise Leute wissen, es braucht Zeit, gute Worte zu finden. Und wirklich weise Leute sprechen dann ein kurzes Gebet, bevor sie antworten. Sie werden sich vielleicht, die weisen Leute, erinnern an ein Buch im Neuen Testament, das den Sprüchen sehr ähnlich ist, weil es auch sehr praktisch ist. Im Jakobusbrief, da schreibt der Jakobus Folgendes. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Wie geht das? Ich will ganz kurz ein praktisches Beispiel haben. Du weißt ja, dass wir sonst jetzt gerade im Zusammenhang von Daniel, im Buch Daniel unterwegs sind. Nehemia ist ein ähnlicher Typ wie Daniel im Alten Testament, nämlich der ist auch nicht in seinem Heimatland, auch verschleppt worden. Nehemia ist einer, der auch wie Daniel relativ, er hat gut Karriere gemacht, trotz dass er verschleppt und gefangen und so. Er ist der Mundschenk, er ist der Diener des Königs, hat sich hochgearbeitet. Nehemia hört jetzt davon, dass seine Lieblingsstadt Jerusalem, dass sie in Ruinen liegt, dass es dort ganz schlecht aussieht. Und irgendwie gelingt es ihm nicht, als er vor dem König steht, diese Sache zu verheimlichen. Und der König sieht, irgendwas stimmt mit diesem Nehemia nicht. Und es war zur damaligen Zeit sehr gefährlich, vor dem König zu stehen und gleichzeitig schlecht drauf zu sein. Das konnte ganz schlecht mal auch Kopf ab bedeuten. Und Nehemia hat also an diesem Moment doppelte Angst, Angst um sein Leben und Angst um seine Stadt. Und dann sagt Nehemia Folgendes, Nehemia 2, Vers 4. Da fragte mich der König, worum bittest du? Jetzt hätte Nehemia losplappern können und irgendwas tut er nicht. Sondern dann steht ein ganz schlauer nächster Satz. Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, das ist super, super Herangehen an das, was Worte bedeuten. In diesem Moment war sich Nehemia völlig bewusst, dass die nächsten Worte sein Leben nachhaltig beeinflussen werden. Und deshalb dieses kurze Gebet, Gott, hilf mir, dass ich jetzt keinen Unsinn rede, hilf mir, dass ich den König nicht vor den Kopf stoße, hilf mir, dass es wirklich dazu führt, dass ich deinem Volk, deiner Stadt helfen kann. Also, wenn du in dieser Woche in einer Situation bist, in der es wirklich um die Wurst geht, wenn du jemanden, sagen wir, du bist in einem Konflikt, du musst eine Entscheidung treffen, oder du bist in einem Konflikt mit deiner Person und du willst vielleicht auch jemandem ausdrücken, wie viel er oder sie dir wert ist. Oder jemand fragt dich um Rat. Überleg deine Worte. Rede nicht so schnell. Warte kurz ab. Sprich nicht mit Eile. Und wenn du in dieser Woche in einer spannenden Situation bist, vielleicht machst du es Nehemia gleich, dass du zuerst betest. Gott sagst hier, Gott, in deinem Wort steht, Jakobus 1, Vers 5, ich bitte dich um Weisheit, dass ich das Richtige sage. Und ich sage dir, dieses Gebet, wenn es tief und ernst gemeint ist, dann wird es nicht nur deine Perspektive verändern, sondern auch, was du sagst, verändern. Und es wird, Gott ist einer, der dieses Gebet ernst nimmt und dir helfen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Richtige manchmal auch ist, sag überhaupt nichts. Sprüche 17, Vers 28. Sogar einen Dummkopf kann man für weise halten, wenn er schweigt. Er wirkt verständig, solange er seinen Mund hält. Ja? Nachvollziehbar, oder? Also, wenn du in dieser nächsten Woche Leute beeindrucken willst, vielleicht ist es schlauer, mal an manchen Stellen nichts zu sagen. Das ist ja, vielleicht ist es nicht deine Gleichung, aber die Gleichung ist ja manchmal, viele Worte, das hilft schon irgendwie viel. Aber so ist es nicht. Es ist kein Zeichen von Ratlosigkeit, kein Zeichen von Dummheit, sondern es kann manchmal auch ein Zeichen von Weisheit sein, nichts zu sagen. Weisheit bedeutet, wenn es um Worte geht, zu erkennen, wann es dran ist, was zu sagen und wann es dran ist, zu schweigen. Ich mag den nächsten Vers. Sprüche 26, Vers 17. Sich in einen Streit einzumischen, der einen nichts angeht, ist genauso riskant, wie einen vorbeilaufenden Hund an den Ohren zu packen. Also nochmal kurz, der normale Zustand war, wenn man so die Kulturgeschichte anguckt, dass es viele freilaufende Hunde, also nicht unsere Situation so mit Schoßhund und alles gut gepflegt und so nicht, sondern da kommt ein ungesitteter Wilder und so und du versuchst, den an beiden Ohren zu packen. Der Schreiber sagt dir, das ist Quatsch, also er will deutlich machen, das ist Quatsch, das würde niemand tun. Und die Idee hier in diesem Spruch ist, genauso wie das mit dem Hund keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn, herumzulaufen und dich um jeden Streit zu kümmern, allen deine Weisheit zu erzählen, ob du gefragt oder gewünscht bist oder nicht. Vielleicht beobachtest du das beim nächsten Mal. Wenn es Streit gibt und jemand Drittes kommt in diesen Streit, wie lange dauert es, bis dann so eine Person sich einmischt? Und das passiert, meine Beobachtung ist, das passiert ziemlich regelmäßig. Und das Ergebnis ist immer wieder, dass sich Familien, dass sich Arbeitssituationen, dass sich Nachbarschaften und dass sich Lager bilden. So in der Art, du bist mein Freund, dann muss ich auf deiner Seite sein und dann muss ich gegen die anderen sein. Leute ergreifen einfach Partei. Ich bin für den, der mein Freund ist. Und mein Freund hat immer recht und der Streit wird noch größer. Ich sag euch, eines der größten Konflikte eines der größten Herausforderungen auch für Gemeinde ist, was man ziemlich regelmäßig beobachten kann, ist, dass genau das passiert, dass sich Lager bilden. Ob die Leute dann nachher wirklich dieser Überzeugung sind und ob Weisheit in diesen Sachen überhaupt eine Rolle spielt, das ist nämlich meistens nicht so. Sprüche 27, Vers 6. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut, aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Ich weiß aus euren Reaktionen, dass ihr das auch kennt. Ich habe nämlich neulich mal so ein Beispiel gebracht, in der Predigt erwähnt, dass Katrin und ich im Auto saßen und dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und ich habe sehr, sagen wir, unverblümt meine Reaktion darauf erzählt und was dann aus meinem Mund rausgekommen ist. Und nach dem Gottesdienst habe ich viel, ob das jetzt mal gut ist oder nicht, das sei noch mal ganz, aber ich habe einiges an Solidarität von euch zurückbekommen, so in der Art und Weise, ja, ich kann auch im Auto zur Bestie werden. Und ich hoffe für uns, dass wir jemanden neben uns haben, der uns freundlich sagt, dass unsere Wut und unsere Worte gerade übers Ziel hinausschießen. Ich und du auch, ich hoffe, dass wir jemanden haben, der uns hilft, tiefer zu blicken. Ich hoffe, ich erlebe das immer wieder, dass dann, wenn Freunde es riskieren, mal die Wahrheit zu sagen, dass dann zurückgebissen wird. So in der Art von, wenn du mein Freund bist, dann sagst du mir nur die schönen Sachen. Ich hoffe, dass wir das im Kopf behalten, was hier steht. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn es einem weh tut. Sprüche 25, Vers 12. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so ist eine weise Ermahnung für den, der ein offenes Ohr hat. Was diese Sprüche sagen wollen, ist, das ist so kostbar, wenn du jemanden hast, der es riskiert, der mit Weisheit kommt und dich konfrontiert mit tiefer Wahrheit. Schätze das. Das ist wie hier Schmuck, kostbarer Schmuck aus feinem Gold. Der Vers sagt, hoffentlich trifft diese weise Ermahnung auf ein offenes Ohr bei dir. Und eine der Fragen in der nächsten Woche könnte sein, werde ich den Mut haben, jemand diese Ermahnung zu sagen? Werde ich so ein Freund sein, der es riskiert, zurückgebissen zu werden im schlechtesten Sinn. Und die andere Frage, die andere Seite dieser Frage ist nämlich auch, werde ich so ein offenes Ohr haben für so eine Rückmeldung? Werde ich das schätzen, wenn jemand in der Kleingruppe, wenn jemand in der Gemeinde oder wie es auch immer in den Freundschaften oder so, wenn jemand nicht um den heißen Brei redet, sondern die Wahrheit sagt, und werde ich da dieses offene Ohr haben? Denn die Leute, die mir immer nur das sagen, was ich hören möchte, die sind nicht meine wirklichen Freunde. Du kannst Leute, die dir nach dem Mund reden, kannst du Millionen haben. Immer wieder steht das in den Sprüchen, Sprüche 26, Vers 28. Eine falsche Zunge hasst ihre Opfer und ein schmeichelnder Mund bringt einen zu Fall. Eine schmeichelnde Zunge ist im Grunde genommen, meint es nicht ehrlich mit dir. Sagt dir irgendwas Nettes, aber genauso wie ein schmeichelnder Mund. Im Hebräischen ist es oft so eine doppelte Meinung, das Gleiche gesagt. Hier. Ähnlich nochmal Sprüche 18, Vers 8. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Man verschlingt sie mit großem Appetit. Die Worte des Verleumders. Kennst du so Momente des Geschwätz? Weißt du, wie zerstörerisch leere Worte sind, wie sie Gemeinschaft ins Chaos ziehen können, wie sie Vertrauen zerstören können, weil auf einmal jemand hört, was du zu einem anderen gesagt hast und auf einmal der denkt, was hält der eigentlich von mir? Wie ist jetzt unsere Beziehung? Der ist sonst immer so positiv mir gegenüber, lästert aber bei anderen über mich. Und auf einmal ist das Vertrauen ist dahin. Dieser Spruch macht deutlich, warum es so schwer ist, davon Abstand zu nehmen, wenn es darum geht zu lästern. Also hier die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Das sieht ja so mitzureden, auch wenn jemand, wenn man über Leute redet, das sieht ja am Anfang so lecker aus, so verlockend. Die dunkle Seite in uns fühlt sich gut, wenn gelästert wird, weil ich dann besser dastehe, weil ich nicht zu dieser Gruppe der Schlechten gehöre. Aber es ist giftig und es zerstört. Ich will an dieser Stelle das ausdrücklich mal sagen, Christusgemeinde, das gefällt mir sehr an uns als Gemeinde, weil ich das beobachte, dass das im Gegensatz zu, was ich manchmal woanders mitkriege, dass Tratsch und Klatsch, das hinter dem Rücken reden, eine ganz geringe Rolle spielt bei uns in der Gemeinde. Und ich hoffe, und ich sage euch das deshalb, weil ich mir wünsche für uns als Gemeinde, dass wir das weiter vor Augen behalten, dass wir das pflegen, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander reden, dass wir nicht uns über den anderen erheben, dass wir nicht das Negative betonen, sondern dass wir hilfreich und unterstützend sind. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, in anderen Zusammenhängen, wie Geschwätz und unbedachte Worte, kennst du wahrscheinlich auch, Sachen, die zur falschen Zeit gesagt worden, in der falschen Art gesagt worden, wie die Beziehung zerstört haben. Wo vorher Gemeinschaft war, ist auf einmal Liebe und Freundschaft zerbrochen. Deshalb betonen die Sprüche das sehr. Nochmal einen. Sprüche 11, Vers 12. Wer über andere lästert, hat keinen Verstand, doch ein Verständiger hält seinen Mund. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich will nicht schlecht reden über andere. Ich finde, eine wichtige Regel ist folgende. Wenn ich über die Person rede, dann rede ich so, dass sie dabei sein könnte und alles wäre gut. Und wenn ich nicht so über eine Person rede, dass sie dabei sein könnte, dann halte ich meinen Mund. Dann rede ich dann direkt mit ihr persönlich, wenn ich da an dieser Stelle eine Schwierigkeit habe. Aber ich rede so über andere, dass Leute da dabei sein können und es wäre alles gut zwischen uns. Und wenn es dir so geht, dass du mit dem Geschwätz kämpfst, dann schlecht über Leute redest oder so, wenn du merkst, dass deine Zunge dich an dieser Stelle in Schwierigkeiten bringt, dann lass es nicht laufen. Bitte jemanden mit dir zu kämpfen, jemanden, der dir über diese Entwicklung, der dir die entscheidenden Fragen stellen kann. Und gib nicht auf, wenn es dir dann doch wieder passiert, gib nicht auf. Damit will ich enden heute Morgen, nämlich ich bin so dankbar, dass Gottes Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und Jesus sein Leben eingesetzt hat, damit ich Vergebung bekommen kann. Auch Vergebung für Worte, die falsch waren, Worte, die zerstört haben, Worte, die verletzt haben. Auch damit kann ich zu Gott gehen und er vergibt mir gerne. Und ich hoffe, dass es aus Gottes Kraft heraus, aus dieser Fröhlichkeit, dass mir vergeben worden ist von Jesus, dass ich da zu anderen hingehe und mich bemühe, das, was kaputt gegangen ist, irgendwie anzusprechen und zu klären. Es ist tatsächlich manchmal so, diese Dinge sind raus und gesagt. Und ob das dazu führt, dass die Beziehung wieder entspannt wird und vertrauensvoll, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin so dankbar, dass unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und dass wir an dieser Stelle das ernst nehmen. Jesus hat das gesagt, oder was wir in Matthäus 12, Vers 34 lesen, ist, wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das erkennen wir an seinen Worten. Ich finde, das ist ein krasser Satz. Und das Bittere ist, wenn ich mit meinen Worten Probleme habe, dann sagt das im Grunde genommen, ich habe ein Problem mit meinem Herzen. Und ich kann mich anstrengen und mühen und meine Worte unter Kontrolle halten, aber wenn mein Herz an dieser Stelle nicht in Ordnung kommt und der erste Schritt ist, dass ich da vor Gott kapituliere und sage, Gott, du hast mich erschaffen, ich brauche Vergebung, hilf mir mit meinem Leben zurechtzukommen und auch mit meinen Worten zurechtzukommen. Das ist der Anfang von allem. Und deshalb brauche ich Jesus und seine Vergebung. Ich brauche die Bibel, um zu verstehen, was Gottes Weg da ist. Und ich brauche auch solche guten Bücher wie die Sprüche, die mir helfen, so ganz praktisch klarzukommen. Ich brauche auch euch als Gemeinde und meine Geschwister, die mich unterstützen und helfen, mit meinen Worten besser umzugehen. Willst du auch auf diesem Weg mit diesem Gott, mit seinem Wort, mit der Unterstützung deiner Geschwister?